Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Wusstest du, habe ich zuletzt gelesen.
Ist es schon die Sendung? Weil du hast noch niemanden begrüßt.
Ich weiß. Aber ich wollte trotzdem was von dir wissen. Mhm. Wusstest du, dass es nicht normal ist, dass Menschen ihren Blick bewusst unscharf stellen können?
Ja. Ja, und zwar weiß ich das. Ist es schon die Sendung? Ich weiß das, seit es in den 90ern diese Bilder gab.
Die 3D-Bilder?
Ja. Weil manche haben das einfach nicht gekonnt.
Aber die sind ja quasi eher, da muss man ja so eine Art Schielen beherrschen.
Nee, man muss so tun, als würde man durchs Fenster gucken, auch wenn da kein Fenster ist.
Ja.
Und das ist der gleiche Effekt.
Ich habe, seitdem ich eine Brille trage, fällt es mir schwerer. Ich konnte früher so gut so unscharf stellen.
Mhm. Aber es ist, glaube ich, du machst das gleiche wie bei diesen Bildern.
Nee,
ist es schon die
anders
Sendung?
An. Fühlt sich anders an.
Ist es schon die Sendung?
Fühlt sich anders an.
Okay.
Aber ich konnte früher so gut, mir ist dann jetzt aufgefallen, dass ich nicht mehr so gut unscharf stellen kann. Aber seit ich eine Brille trage, weil jetzt sowieso meine Augenschärfe denkt, komm.
Jetzt ist auch egal.
Worum geht's hier eigentlich gerade?
Was ist eigentlich?
Weit, fern, nah, ja. Scharf, unscharf. Was willst du genau?
Was ist die Sache?
Hallo, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt. Dem Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer Arschlöcher und wir uns gegenseitig selbst.
Ja. Ich weiß du was, ich habe das Gefühl, wir kriegen es jedes Mal besser hin.
Ja.
Flüssiger auch.
Es wird auch irgendwann, wird es aus Versehen richtig sein.
Ja.
Ich bin hier, ich sitze hier mit Maria.
Hi. Ich sitze hier mit Nils.
Hallo.
Und wir sind verheiratet.
Wir sind verheiratet. Wir führen eine tolle Ehe, muss man sagen an dieser Stelle.
Und offenbar wir werden, eine Ironie-Ehe. Kann man da ein Wort draus machen? Ironie?
Nee. Kann man nicht, sollte man nicht, machen wir nicht.
Okay.
Und in unserem Podcast reden wir über Sachen, Geheimnisse und Fragen, die ihr mir auf Instagram schickt, weil da mache ich in unregelmäßigen Abständen Fragerunden. Da könnt ihr mir Geheimnisse schreiben oder Fragen, die euch unter den Nägeln brennen, anonym stellen. Und diejenigen, für die das okay ist, deren Geheimnisse und Fragen nehmen wir mit hier rüber und besprechen die hier.
Ja.
In unserem Podcast.
Das tun wir. Es sei denn, dass wir selber über etwas sprechen wollen, was uns sehr am Herzen liegt.
Ja, das ist, Maria hat manchmal, hat da diese Sache am Laufen, dass sie auch mal eigene Themen erzählen will.
Ja.
Und das machen wir auch. Dafür ist auch hier Ruhm. Dafür ist hier Ruhm, Maria.
Oh, ja, und wir sind auch ein sehr globaler Podcast, muss man sagen.
Wir sind sehr global.
Ja, ja.
Ein richtiger Global Player, muss man sagen.
Mhm.
Und es gibt auch noch eine Patreon-Version von unserem Podcast, in dem wir vor allem zusammen Lindenstraße gucken, weil Maria immer noch nicht davon überzeugt ist, dass die Lindenstraße die beste Serie aller Zeiten ist. Und ich zeige ihr regelmäßig chronologisch Folgen, um sie davon zu überzeugen, dass ihr richtig was entgangen ist in den Jahren, in denen sie keine Lindenstraße geguckt hat.
Einer der Gründe, warum du mich bisher nicht davon überzeugen konntest, ist, weil sie halt scheiße ist.
Das nimmst du zurück.
Ich nehme gar nicht zurück.
Das nimmst du zurück, überhaupt das Gegenteil. Aber ja, das sind so die Sachen, die wir hier machen. wir beide sind, ich bin so müde.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Nils schläft ein mitten im Gespräch. Szenen einer Ehe.
Bin ich in unserer Ehe schon mal mitten im Gespräch irgendwo eingeschlafen?
Bestimmt. Also du bist auf jeden Fall schon mal eingeschlafen, als ich zu dir dich besuchen wollte.
Das ist auch etwas, das werde ich bis ins Grab wissen.
Weil es richtig schlimm war.
Das war ja keine Absicht.
Ja, aber du hast dich nie richtig entschuldigt.
Ich habe mich tausendmal dafür entschuldigt.
Das stimmt nicht. Du hast sowas gesagt wie, ja, das war blöd, ne?
Du bist so frech. Das ist ja der Hammer.
Ich bin überhaupt nicht frech.
Das ist ja der Hammer.
Man hat mir das noch nie gesagt, dass ich frech bin.
Leute.
Das Leute.
Geht überhaupt nicht.
Sag doch mal, Nilsi.
Ja.
Heute war mein erster Arbeitstag. Wie war das so für dich?
Ich habe heute auch gearbeitet, aber ich habe auch letzte Woche schon gearbeitet. Aber ich hatte heute mal wieder eine NBE-Aufnahme, ein Interview. Und da haben wir über Bewerbungsgespräche gesprochen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Bewerbungsgespräch geführt.
Ja.
Also ich musste nie irgendwo mich so klassisch bewerben und dann mit so einer HR-Person oder einer, wie sagt man auf Deutsch, Personalleiterin.
Das hast du nie gemacht, ne?
Musste ich nie irgendwie mich vorstellen und einen Lebenslauf abgeben und sagen, guten Tag. Das ist mir heute aufgefallen, musste ich nie machen in meinem Leben.
Stimmt. Und das ist auch wirklich, also ich habe das ganz oft gemacht.
Ja.
Und fand es immer, das ist sehr nervenaufreibend.
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn man den Job wirklich will.
Ich habe schon Castings gemacht, da ist das ja eine ähnliche Situation, was diese Nervosität betrifft und
ja,
das zu wollen und so.
Das Schlimmste daran fand ich immer, dass du nie genau weißt, was sie eigentlich wirklich wollen.
Ja.
Also dass du immer so ein bisschen raten musst.
Bist immer in Hab-Acht-Stellung.
Ja. Und man bereitet sich irgendwie vor und man nimmt natürlich auch so eine Persona an, von der man denkt, dass sie das wollen, aber man weiß es nie genau. Und dann finde ich nichts schlimmer, wenn man dann so den Raum nicht, wenn irgendwie nicht das passiert, was man denkt.
Und hattest du immer das Gefühl, dass die versuchen, dich irgendwo reinzutricksen, also dass sie was fragen und eigentlich was anderes damit checken wollen sozusagen? Weil das ist doch das, was man immer so bei so Bewerbungsgesprächen, was immer die Sorge ist, dass man so gut vorbereitet sein muss, dass man denkt, die fragen jetzt gleich irgendwie so, und wie hat Ihnen heute das Wetter gefallen? Und in Wirklichkeit bedeutet das, ob man ein guter Teamplayer ist oder irgend so ein Scheiß.
Also es gab so ein paar Fragen, wo ich so das Gefühl hatte, dass die mich tricksen, aber ich habe mich vorher einfach so krass damit beschäftigt, wie so Bewerbungsgespräche ablaufen und was so Fragen sind.
Ja.
Und da gibt's ja dann so Artikel oder Bücher oder so, die so einen Standard, das werden sie immer gefragt, die 10 meistgestellten Fragen, was sie bedeuten, wie sie am besten beantworten und so. Und fast jedes Vorstellungsgespräch war wirklich 1:1 so. Das heißt, also vor allen Dingen gibt's ja diese Frage, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Da wird halt wirklich bei Schwächen extrem geguckt und dann wird Also
da sollte man eigentlich am besten gar keine Schwächen nennen, oder?
Doch, aber man sollte so eine Schwäche nennen, die ja eigentlich eine Stärke ist. Also zum Beispiel,
ich bin ganz schlecht darin, nicht meinen Tisch aufzuräumen.
Ja, nee, wirklich. Also ich weiß manchmal nicht, wann gut ist und arbeite ein bisschen viel und weiß irgendwie nicht manchmal. Ja, ja, wirklich.
Das ist schlimm.
Und ich hab dann damals. Aber so ist es. Ich habe mich damals bei der Plattenfirma beworben.
Ja.
Und ich wurde bei Stärke, also was ist meine Stärke? Du passt es dann natürlich auch ein bisschen auf den Job an, den du willst. Und ich habe dann gesagt, und das war damals so, nee, jetzt bitte bekämpfe es jetzt nicht.
Ich bin jetzt sehr gespannt, was kommt.
Dass ich in meinem Freundeskreis die Anlaufstelle bin für, was gibt es so für neue Musik, was hört man so.
Du hast ja immer einen Kassetten aufgenommen.
Genau, ich habe Kassetten zusammengestellt.
Herbeigesehen wurden, die Maria-Sampler.
Genau. Und aber ich habe halt auch immer irgendwie neue Musik besorgt und wir haben die dann gehört und so. Und ich habe dann immer allen alles vorgespielt. Und dann, als sie mich gefragt hat, und was ist deine Schwäche, habe ich dann gesagt, genau das Gleiche, dass ich quasi nicht aufhören kann, dann immer irgendwie Leuten neue Musik vorzuspielen. Und das ist ja dann auch nicht immer für alle so super interessant und so. Und das fanden sie aber.
Was sind die drauf reingefallen?
also ihre Gesichter haben mir gesagt, ja. Deswegen glaube ich schon.
Verstehe. meine Schwäche ist, dass ich wahnsinnig ungern angezogen bin.
Ja. Ja, aber solche Sachen halt. Also ja. Und dann natürlich habe ich auch schon gemerkt, worauf sie hinaus wollen, als sie gefragt haben, ob ich schon mal woanders gewohnt habe, ob meine Eltern mich unterstützen und wie eng ich verwurzelt bin in Berlin, weil sie hatten Angst davor, also die, ich habe damals in Berlin gewohnt und die Bewerbung war aber in Köln.
Ja.
Sie hatten halt Angst davor, dass ich mich jetzt bewerbe und dass sie sich für mich entscheiden und das Ganze, und ich dann aber nach 2 Monaten wieder nach Hause fahre, weil ich es mir A nicht leisten kann oder weil ich Heimweh kriege oder so.
Aber das ist ja nicht subtil, also das ist ja eigentlich sehr straight gefragt sozusagen.
Nö, sie haben ja nicht gesagt, kannst du dir überhaupt leisten, hier zu wohnen und was ist denn, wenn du nach 2 Monaten Heimweh kriegst?
Okay, aber wenn das ihre Version von subtil ist, unterstützen sich deine Eltern? Dann ist das ja sehr offensichtlich.
Sie haben richtig, ja, es waren jetzt keine richtigen, es waren auch nette Firmen, in denen ich mich immer beworben habe. Und ich habe eigentlich, also ich habe in meinem Leben jeden Job bekommen, für den ich ein Vorstellungsgespräch hatte, außer einen.
Das wurmt dich, ne?
Mhm. Weil, und die hatten auch recht. Da hatte ich, das war Hybris. Ich hatte zu viele erfolgreiche Vorstellungsgespräche.
Du Phönix. Du bist zu nah an die Sonne geflogen.
Das ist doch nicht Phönix. Phönix.
Icarus.
Ja. Natürlich. Ja, das war wirklich, ja. Da dachte ich, kann alles. Konnte ich aber nicht.
Ich hatte doch einen Vorstellungsgespräch an der Filmhochschule.
Ah, ja.
Da
stimmt.
Mussten wir erst eine Gruppenübung machen und dann musste jeder nochmal einzeln davor das Komitee. Und da musste ich auch rein. Und dann haben die mich gefragt, warum ich denn jetzt studieren wollen würde. Ich hätte doch so viel gemacht. Und dann habe ich gesagt, genau deswegen. Ich will jetzt meine Auszeit nehmen.
Das war da hätte ich nie genommen. Ich will jetzt meine Auszeit nehmen.
Ich habe die Auszeit gesagt.
Okay, weil
aber
das
so,
klingt ja so wie, als hätte
ich jetzt
hier,
gesagt,
also ist das hier nicht wie Urlaub?
Nee, ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt so viel erlebt und so und jetzt bin ich bereit, was Neues zu lernen und jetzt hier mal so ein bisschen so eine Zäsur und mal was ganz Neues zu machen und so.
Ja.
Und
meinst du, dass sie dich, also dieses Vorstellungsgespräch und diese Gruppenübung war quasi die einzige Bewerbung, ne?
Nee, man musste auch eine Bewerbung hinschicken vorher mit einer fertiggestellten Aufgabe. Also man musste einen Kurzfilm drehen, man musste einen Skriptanfang schreiben.
So aufwendig?
Ja, ja, sehr aufwendig.
Oh, das ist ja,
naja,
krass.
Sehr aufwendig. Und dann musste man vor Ort noch eine Schreibübung machen. Und
aber
dann
hast
noch,
du eine Rechnung gestellt dann, ne?
Ja, ja, klar. Und dann und dann noch eben dieses Gespräch vom Gremium.
Ah, okay. Naja, gut. Dann glaube ich, an so einem Punkt hast du es ja fast schon in der Tasche. Sonst wärst du gar nicht da, oder?
Es musste jeder, musste da, glaube ich, rein.
Ja, ja, aber trotzdem. Die laden ja dann nicht mehr so viele ein wahrscheinlich, oder?
Da waren schon noch viele.
Ja?
Ja, ja. Also wir laden nicht alle ein, aber die laden schon viele ein. Da wird nochmal ordentlich ausgesiebt. Also ich glaube.
Also der persönliche Eindruck macht dann auch.
Ja, ja. Also ich glaube, der Raum war voll. Also wir waren bestimmt 70, 80 Leute da, die da geschrieben haben. Und wie viel sind dann genommen worden in unserem Kurs? 10 oder so.
Und darf ich dir eine Frage stellen, die du nicht persönlich nehmen sollst? Also hast du auch manchmal gedacht oder überlegt, ob sie dich genommen haben, weil du bekannt warst?
Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das hat für die keine Rolle gespielt, weil meine Popularität zu dem Zeitpunkt nicht so interessant war, als ich da war. Und weil das für die...
Ich unterstelle jetzt natürlich, dass du nicht gut genug warst.
Nee, unterstelle ich gar nicht. Nee, finde ich gar nicht. Finde ich ja auch legitim. Aber die Popularität, die ich habe, war für die auch, glaube ich, gar nicht interessant, weil ich war ein Musikfernsehmoderator, das ist ja für ein Regiestudium scheißegal. Hm. Also da können die ja nicht mit flexen, dass der ehemalige Viva-Moderator bei ihnen jetzt Regie studiert.
Nee.
Das war für die nicht, das hat denen nichts gebracht. Da sind keine Fördermittel,
das heißt, also,
erhöht worden, obwohl sie es hätten gesollt.
Das heißt also, dass du gut, ein guter Regisseur bist?
Nee, aber ich war offensichtlich wirklich ganz gut in diesem Gremiumsding. Da war ich sehr nervös vor. Und dann weiß ich noch, dann...
Hast du dich vorbereitet? Hast du so...
Ja, kannst du nicht. Kann man sich nicht drauf vorbereiten. Man weiß ja gar nicht, was die wissen wollen.
Na, aber man kann ja mal mit vorherigen Jahrgängen sprechen.
Ja, genau. Ich ruf im Telefonbuch an. Entschuldigung, warst du an der HFF?
Also erstmal, ich ruf im Telefonbuch an. Opa. Also...
Nein, also pass auf. Es war nämlich so, das weiß ich noch, ich war mega nervös, mich hat das auch alles rasen gemacht, dieser ganze Auswahlprozess, diese ganze Nervosität, ab dem Moment, wo es im Raum steht, ob sie dich nehmen können. Weil vorher, als ich alles abgeschickt habe, die erste Bewerbung, da war es ja dann noch einfach Glück sozusagen. Und dann aber, wenn man dann einmal im Rennen ist, dann bin ich super nervös geworden bei allen Steps. Und dann weiß ich noch, dann beim Schreiben fiel mir immer sehr leicht, so in so Drucksituationen, deswegen das war okay. Und dann, als ich dann im Gremium saß, da bin ich nervös geworden, weil dann willst du es auch. Also ich wollte es ja sowieso, aber dann ist auch irgendwie so,
dann wirkt so
da
nah,
zu scheitern, wäre so
greifen,
doof. Ja.
Ja.
Und ich konnte die, aber ich kannte natürlich niemanden, der da drin saß und konnte die nicht lesen und konnte das nicht antizipieren, wie die jetzt drauf sind oder so. Und ich weiß noch, da saß dann auch mein späterer Technikprofessor, der sowieso immer ein sehr strenger Typ war und so, und das ist immer sehr einschüchternd und so bla bla. Und ich habe aber so nett, also wie ich mich halt immer mit Leuten, oder ich kann das ja ganz gut mit Leuten quatschen und irgendwie sympathisch sein und ich will das ja auch und so. Und das war alles okay und ich wusste aber trotzdem, ich konnte den Raum nicht deuten. Und dann gehe ich raus und dann geht der Nächste rein, mit dem ich, glaube ich, da hingefahren bin aus Köln, Kamerastudent. Und dann hat er auch ein Gespräch und ich warte draußen auf ihn, weil wir wieder zusammen zurückfahren wollten. Und dann kommt er raus und dann gucke ich nochmal so in den Raum rein und sehe drin, ich glaube, das war damals der Direktor der HFF, der mich auch sieht und der dann nur so Daumen hoch macht.
Wirklich?
Ja. Und ich so, oh geil, das dürfte, ich glaube, ich habe hier abgeliefert.
Aber es wäre geiles T-Shirt. Meinst du, er hat es jetzt falsch verstanden?
Nee, das weiß ich noch. Und da war ich sehr beruhigt, als ich das gesehen habe.
Aber also jetzt mal allen Witz beiseite. Ja. Du bist ja auch wirklich krass talentiert, finde ich.
Die einen sagen so.
Okay.
Ende.
Das stimmt. Die anderen sollen die Klappe halten. Nein, also ich habe dich jetzt noch nicht oft regieren sehen, ja, aber alle sind ja immer sehr happy und deine Drehbücher liebe ich ja total. Also deswegen, für mich ist es sehr zaubernd, was du machst. Also aus so einem Wust, also auch die Skripte für Reportagen, also nicht Fiction-Sachen, dass du da aus so einem Wahnsinn an einfach so sinnlosen Infos schaffst, so eine geile Story zu schreiben, das fasziniert mich immer total.
Ja, aber da, die schreibe ich eigentlich genauso wie Fiction-Bücher. Da, also ich, da,
naja, aber es ist ja schon was anderes, wenn man Material hat.
Ja,
genau. Wenn du das, weil die das sortieren auch, also weißt du so, das ist ja irgendwie krass.
Ja, aber da suche ich quasi im Material dann die Geschichte. Das ist, also vielleicht, es gab ja auch Doku-Klassen, ich war ja in der Spielfilmregie-Klasse, es gab eben die drei Abteilungen, Produktion, Doku und Spielfilm. Und ich war bei Spielfilm, mittlerweile gibt es auch Drehbuch, kam, glaube ich, nachdem ich aufgehört habe, kam auch Drehbuch. Wenn ich so Reportage, Podcast schreibe, dann mache ich es eigentlich wirklich, wie ich Fiction angehe. Ich suche einfach die Story. Ich bin da gar nicht so auf, habe, glaube ich, kein großes journalistisches Ethos, das etwas aufdecken will, sondern ich will einfach die Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt, finden. Und das mache ich ja, wenn ich Fiction schreibe, auch.
Ja.
Nur in mir.
Oh. Aber für mich ist es zaubern.
Aber ich würde sehr gern wieder Regie führen. Das ist etwas, wo ich merke, dass ich da wieder verstärkt Bock drauf habe, weil ich das, glaube ich, auch sehr gut kann. Ich kann irgendwie gut mit Leuten und ich habe immer eine gute Idee, was SchauspielerInnen machen sollen und so.
Wenn du nicht den Job hättest, den du jetzt hast, und wenn du, gibt es einen Job auf der Welt, der nicht in den Medien ist, von dem du immer mal wieder so in deinem Leben gedacht hast, oh, ich glaube, das hätte mir auch Spaß gemacht.
Der nicht in den Medien ist, also Musiker noch, Musiker.
Ja, stimmt, das sind ja gar keine Medien.
Ja. Naja, es wäre halt immer irgendwas Kreatives gewesen und das ist ja quasi immer auch in den Medien.
Naja, also nein. Also ist die Antwort nein.
Ja, die Antwort ist nein. Handwerklich bin ich immer sehr unbegabt, zwar mutig, aber unbegabt.
Das stimmt übrigens nicht. Du hast unsere Badtür repariert. Ja.
Ich habe einmal drei Schrauben angezogen, seitdem sagst du, ich wäre handwerklich sehr geschickt, aber,
ja,
aber das, da sind andere geschickter als ich, deutlich geschickter.
Ja, naja, dass du jetzt nicht der König der Handwerker bist, habe ich nie behauptet.
Ich habe halt keine Angst davor, das ist immer das Gute, vor solchen Sachen keine Angst vor Reparaturen oder Sachen zu haben. Die können ja maximal schief gehen und dann ist das halt…
Bist du halt tot.
Dann hält die Tür halt nicht, mein Gott, was soll, aber das ist ja dann… Macht ja keinen Unterschied. Aber ich glaube, sonst interessiert nichts außer kreative Arbeit. Ich glaube, ich wäre eine schlechte Bürokraft, ich wäre schlecht im Organisieren von Dingen, ich wäre schlecht in.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ich glaube, ich wäre in allen anderen schlecht.
Ich würde gern forschen. Manchmal denke ich, ich hätte gern einen akademischen Weg eingeschlagen. Während ich studiert habe, nochmal das zweite Mal, Ende 30, nee, Ende 20, Anfang 30, ja, hatte ich kurz auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich jetzt einen akademischen Weg gehe,
ja.
Sozusagen, weil mir das einfach super viel Spaß gemacht hat, akademisch zu arbeiten, mhm. Aber das Problem war dann, ich habe ja Amerikanistik studiert, ja, das wissen die wenigsten, rede ich sehr selten Hello. Drüber.
Du hast einen Töffeltest bestanden auch ja. dafür.
Und da hätte ich halt, also ich wäre wahnsinnig gerne Forscherin in so einem im Umwelt- und Tierumfeld, also so Meeresbiologin.
Dann ist es vielleicht
so.
Schon gescheitert.
Wieso?
Dass du, ich wäre gerne Forscherin im Umwelt- und Tierumfeld. Und das,
wie ich es formuliere?
Ja.
Ja. Ich war halt, ja. Naja, ich bin's ja nicht. Spoiler-Alarm. Aber ich sehe immer, also ich gucke wahnsinnig gern Dokus von Leuten, die dann irgendwie irgendwo sind und forschen. Also ist natürlich wahnsinnig romantisch, ne? Also ja. auch total verromantisiert. Ist bestimmt völliger Quatsch. Aber bestimmt auch trotzdem total erfüllend. Also was ich daran immer mochte, ist also nischiger geht's echt nicht mehr, wenn du an einer Stelle irgendwo sitzt und vielleicht irgendwie monatelang einen Gletscher beobachtest oder eine spezielle Maus im Dschungel oder irgendwie eine, weiß ich auch nicht, ein Erdbeb. Also, das, weißt du, so dieses... Ja, also dass man das Nischige von der Nische und quasi die Welt irgendwie so ausblendet und das ist jetzt die Sache, mit der ich mich jetzt ein paar Monate beschäftige und dann muss man ewig viele Daten auswerten und so und das hat sicher auch wahnsinnig viele langweilige und schwierige Aspekte und ich glaube, das Schwierigste für so ForscherInnen ist ja auch immer die Fördermittel und das irgendwie aufrechtzuerhalten und die zu kriegen und irgendwie solche Geschichten, mhm. Aber irgendwie fand ich es immer... Also ich bin natürlich A, froh, dass es so Leute gibt. Also vielen Dank auch nochmal an euch da draußen. Aber ich glaube, was ich daran auch faszinierend finde, ist es, in einer Sache eine so ultra krasse Expertin zu sein, in der sich andere nicht auskennen. Diese Befriedigung, da weiß ich einfach Bescheid. Ruf mich an, jederzeit. Ja. Und nicht diese, ich kann ja auch jetzt ein paar Sachen gut, mhm. Also. Und, aber da wissen ganz viele Bescheid. Weißt du? Und ich musste auch nicht forschen. Also wenn so ein paar Tage YouTube als Forschen zählen, dann ja. Nein, aber so dieses, auch, was ich auch so romantisch finde, ist dieses Draußensein.
Ja.
Weißt du, die Welt sehen. Archäologie ist natürlich auch super, ganz anders als man denkt. Aber trotzdem irgendwie, das hat mich immer wahnsinnig, das Akademische und Forschen und irgendwelche alten Schriften und sich da und irgendwelchen Bibliotheken sich reinnörden und irgendwas übersetzen oder so, das fand ich immer so ganz aufregend, diese Idee und ich glaube, dass es gut ist, dass ich es nie gemacht habe, weil ich glaube wirklich ein Großteil davon ist überhaupt nicht so cool, wie man denkt,
hm.
Aber ich lieb's einfach, deswegen mag ich auch diese Dokus mit den Talking Heads so, also nicht mit der Band, sondern wenn so ExpertInnen was dazwischen immer was ja, erzählen. Ja. Und fast immer, wenn ich finde, dass sie einen guten Vibe haben, google ich die dann, versuche die dann auf Instagram zu finden und folge denen dann und so, weil ich das so gut finde, dass die diese eine Sache und dann wissen die einfach Bescheid. Das, Nils, ich will forschen.
Forscherin bist du vielleicht nicht geworden, aber forsch bist du ja auf jeden Fall.
Okay. Und damit kommen wir zur ersten Frage heute.
Ich weiß, ich überlege immer noch, was ich geworden wäre, aber ich...
Aber vielleicht bist du für die Medien einfach gemacht.
Ich hätte vielleicht noch so Verkäufer,
siehst du mich als
so Buchhändler.
Siehst du mich als Forscherin?
Ja, ich glaube, du hättest schon die nötige Disziplin. Weil das ist ja, ich finde es ja grundsätzlich auch interessant, aber dieses... Ich könnte mich nicht begeistern für diesen Großteil der Arbeit, wo man irgendwas in Tabellen eintragen muss, ja. Und so. Und du hast ja eine Affäre mit Excel.
Das stimmt.
Und ich nicht.
Ja, ich auch will. Das stimmt.
Und deswegen wäre das nicht so. Aber so Verkäufer oder so Händler, so Buchhändler, Plattenhändler könnte ich mir noch vorstellen, wäre vielleicht auch noch was für mich gewesen. Bibliothekar vielleicht.
Du wärst halt, also dein...
Ist ja eigentlich auch ein Studiengang.
Der Laden wäre halt pleite nach einem halben Jahr, weil
ja, das stimmt. Aber naja, das wäre ein gutes halbes Jahr gewesen.
Ja. Ja, irgendwann eigentlich, also natürlich auch, ist ja auch wieder so eine Verromantisierung, ne? Aber so die Idee irgendwie, dass wir so einen gemeinsamen Buchplattenladen haben.
Kurator hätte ich auch noch gut werden können.
Aber für was denn? Was würdest
für
du
so
kuratieren?
Für so ein Museum.
Ah ja. Hm.
Aber dann ist wieder dir zu sehr was mit Medien, ne?
Nö, das ist okay. Da müsstest du, glaube ich, aber auch mal, hättest du zumindest mal eine halbe Stunde geforscht haben müssen. Also ich habe ein paar Kuratoren kennengelernt.
Ja. Das kommt ja auf so ein Museum an. Du lernst halt so Kuratoren kennen von so einem Bode-Museum, wo so Münzen ausgestellt werden. Okay, die müssen geforscht haben, aber...
Also ich habe den Kurator des Vatikanmuseums kennengelernt. Ja. Und haben eine Spezialführung bekommen in Räume, wo sonst keiner reinkommt.
Ja, das ist ja auch cool.
Aber der ist natürlich...
Höchst gebildet.
Ja, der ist Kunstgeschichte.
Naja, natürlich.
Prof.
Aber ich glaube, man kann auch Kurator sein in Museen oder für modernere Ausstellungen, wo man vielleicht einen anderen Background haben kann als Kunstgeschichte
studiert zu haben. Ist auch für Quereinsteiger?
Also
ich kenne mich nicht aus, das ist jetzt eine ernste Frage.
In der Regel sind es natürlich Menschen, die Kunstgeschichte studiert haben, das stimmt schon.
Ja, Kunstkuratoren halt, ne?
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt auch auf dem Feld der KuratorInnen den ein oder anderen Quereinsteiger. Wenn das Leute sind, die so ein besonderes Gespür dafür haben, wie so eine Hängung gut ist, ja, oder wie eine Ausstellung gut gehangen werden kann oder so, dann...
Also gut hängen kann ich auch. Das ist ja nicht das Einzige, was du machst, oder?
Gut abhängen, oder was?
Nee, aber so...
Nee, aber du musst natürlich thematisch zusammenstellen und eine Idee haben. Auch eine Ausstellung erzählt ja auch eine Geschichte vom ersten zum letzten Objekt.
Aber eigentlich auch ein toller Job, oder? Also wenn du dir so eine Ausstellung ersinnst und dann guckst, dass du die zusammenkriegst.
Absolut.
So,
ja,
und auch mittlerweile, also zum Glück finde ich, werden ja auch Ausstellungen immer aufregender. Also nicht mehr nur weiße Wände, wo was drauf ist, sondern dass dann auch die Räume unterschiedliche Atmosphären haben und so.
Das kommt natürlich aufs Thema an irgendwie, aber ich finde das auch ganz toll. Also ich finde…
Sehr amerikanisch ist ja immer sehr so, dass du wirklich, also in diese Zeit versucht wirst reinzuziehen, so, ne?
Ja, ist glaube ich auch ein Klischee. Also als ich da im Smithsonian war für Modern Art, das war auch gar nicht das, was quasi der arrogante Europäer eine amerikanische Ausstellung nennen würde. Also so, es war keine Erlebnisausstellung, sondern es war einfach sehr schön gehangen und sehr thematisch, sehr schlau zusammengestellt. Da war eine Teilausstellung, die
da
mir nicht…
Ich glaube, ich mache gerade einen Unterschied zwischen Ausstellung und Museen. Also ich glaube, wenn es quasi um die Kunst als solche geht… dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass es sich auf die konzentriert. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an dieses African American History Museum.
Ja.
Und da geht es ja um die Geschichte und nicht um, also natürlich auch um Einzelstück, aber da geht es ja vor allem darum, eine Geschichte zu erzählen. Oder auch dieses Prohibition Museum oder so. Oder in dem ich war, in Dallas hier, das
JFK-Ding.
Ja, da geht es natürlich gar nicht, fällt mir jetzt gerade ein, weil was du jetzt gerade erzählst mit dem Museum für moderne Kunst, ist natürlich, da geht es halt um die Kunst.
Ja.
Ist ja kein Geschichtsmuseum.
Ja, na klar, das ist ein Unterschied.
Aber wie findest du es, wie ich das gerade mit 42 Grad entdecke, dass es diese unterschiedlichen
wir waren ja auch,
Arten
ich meine, das war ja auch
von
gut.
Museen
wir,
gibt?
Das war ja auch gut, wir waren ja auch im Theater in dem Washington, war es Washington?
Nee, Lincoln.
Lincoln, genau, natürlich, Lincoln erschossen wurde. Und das war auch gut gemacht. Da war ja dann unten die Patrone ausgestellt,
ja,
mit der er erschossen
Pistole.
Wurde. Oder die Pistole.
Die Pistole war ausgestellt. Die echte
und,
Pistole.
Und dann ist man über die Straße.
Die war sehr klein.
Und dann ist man über die Straße gegangen und in die Wohnung, in die er dann schnell rübergetragen wurde.
Also
um,
ja, genau, die Ausstellung
um
war in dem Haus. Die Ausstellung war in dem Theater, in dem er erschossen wurde.
Genau. Das übrigens auch noch als Theater bespielt wird.
Genau, und dann haben sie quasi in den Stockwerken drumherum so das Museum. Ja. Und dann kann man quasi den Weg mit ihm zusammen. Genau,
das fand ich gut.
Ja, das fand ich cool.
Aber ich, wie gesagt, ich finde so eine, in einem Museum, in einem Kunstmuseum eine starke Hängung ist auch etwas, stimmt, was sehr beeindrucken kann. Weil man die richtigen Bilder zueinander gruppiert, das kann für mich als Zuschauer ganz aufregend sein. Kann auch total in die Hose gehen. Ich habe schon Ausstellungen gesehen, wo es völlig beknackt war und auch überhaupt nicht funktioniert hat für mich, wo ich es total langweilig fand. Aber ich habe viele Ausstellungen gesehen, wo es ganz aufregend war, wo man dann um die Ecke geht und dann entdeckt man noch ein Bild, das sozusagen thematisch einen Bezug zu dem hat, was man gerade gesehen hat und trotzdem irgendwie was ganz anderes ist und so. Und das ist dann so ein Aha-Moment. Das ist dann ganz toll. Also eine tolle Kuration ist alles in einer Ausstellung.
Ja, total. Ich habe gerade überlegt, ob ich dieses Jahr ein gutes Ausstellungserlebnis hatte, aber ich habe ein schlechtes gehabt, wo ich großer Fan war von einem Maler und dann habe ich eine Ausstellung von dem gesehen zum ersten Mal und war danach kein Fan mehr.
Ach, die war doch okay, die Ausstellung.
Also aber ich fand's plötzlich, also danach dann total langweilig.
Ja.
Also es gab immer noch ein, zwei Bilder, die haben mir gefallen. Roberto Fellini heißt der. Lebt auch noch. Also es ist quasi zeitgenössische Kunst, die aber versucht, Caravaggio zu sein.
Was habe ich denn dieses Jahr noch, wo war ich denn noch im Museum, was habe ich denn noch gesehen? Ich war dieses Jahr das erste Mal in der Colomba in Köln. Das ist die Kunstsammlung der katholischen Kirche und das war toll. Das ist ein ganz tolles Haus. Das ist richtig ein ganz tolles Museum. Hätte ich nicht gedacht. Die Ausstellung ist okay. Also da sind ein paar schöne Stücke, auch ein paar langweiligere Stücke, aber das schon allein das Gebäude ist ganz, ganz toll. Das muss ich irgendwie mal zeigen. Das ist echt richtig, ja, sehr, sehr.
Du machst hier die aufregenden Sachen in Köln immer, wenn ich nicht dabei bin.
Ich mache in Köln, vor allem gehe ich oft ins Museum, wenn ich Zeit habe.
Bist du bereit?
Als Kurator jetzt sofort anzufangen? Ja.
Wie würde so eine Ausstellung aussehen, die wir beide kuratieren?
Ich fände es halt geil.
Mach ruhig.
Ich fände es halt geil, wenn man was kuratiert, dass man so quasi so einen Zugang zum Archiv von so einem Museum, also jetzt für mich wäre es am interessantesten ein Museum für moderne Kunst und dann kommt so ein Museum auf einen zu und sagt, hier ist unser Archiv, das oder man kriegt irgendwie einen Computer oder was, wie auch immer die ihr Archiv verwalten, die Ordner, in denen die Fotografien.
Du kriegst dann bestimmt so einen großen Schlüssel.
Ja, so einen großen Schlüssel. Und dann sagt man so, und jetzt guck doch mal, ob du hier was Sinnvolles draus zusammenstellen kannst. Weil das haben wir alles hier gelagert, du kannst darauf zugreifen und jetzt sag mal, wie würdest du hier die drei Räume gestalten, mit welchen Arbeiten und was wäre die Idee dahinter?
Also meine erste Antwort wäre, ich brauche 10 Räume. Das würde ich mit 3 Räumen abfertigen.
Kannst du in einem Raum vielleicht die Wände so aufstellen, dass du plötzlich 10 Räume hast?
Also ich könnte so ein kleines Labyrinth machen.
Zum Beispiel.
Und immer wenn man, ich habe eine Idee, aber die kann ich jetzt nicht so verraten, das würde ich ja weggeben.
Ja, klar, ja, logisch.
Die ist millionenwert. Aber also als Kunstkurator kann ich mir dich auch vorstellen. Ich glaube, du bräuchtest vielleicht noch jemanden, der das studiert hat, um dir so ein paar Hinweise zu geben.
Absolut.
Aber dass du so ein Gefühl dafür hast, was ein interessanter Raum wäre und was für eine Geschichte der erzählt, das glaube ich sofort.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Naja, es ist anders gekommen.
Ja, aber auch zum Glück.
Aber auch zum Glück, klar.
Bist du bereit?
Kann man bereit sein?
Weiß ich nicht. Eine Person hat dir geschrieben.
Okay.
Offen.
Hier ist gerade irgendwas umgefallen, ich glaube, eine Platte.
Ah ja, puh, Leute. Offene Beziehung / Ehe, aber keiner bisher Sex mit einer Person gehabt seit 6 Jahren.
Erwartungsfroh du mich anguckst. Und jetzt kommst du.
Darüber haben wir auch schon gesprochen.
Darüber haben wir auch schon
das
gesprochen.
Das finde ich eine ganz interessante Frage. Ja. Ist es quasi, macht der Baum ein Geräusch, wenn er im Wald umfällt, aber niemand da ist, das zu hören? Warte mal, ich glaube, der Spruch geht einfacher, oder?
Also du kannst auch einfach sagen, Schrödingers Katze.
Nee, das ist ja was ganz anderes.
Nee, überhaupt nicht.
Natürlich.
Die Frage bei Schrödingers Katze ist die Katze da, wenn die Schachtel zu ist?
Ja, nee, die Frage ist die Katze da drin tot oder lebendig? Und die Katze hier ist ja lebendig. Die Frage ist, ob der Baum Geräusch macht, wenn keiner da ist, das Geräusch zu hören.
Und das ist ja das Gleiche wie Schrödingers Katze.
Nee, das ist überhaupt nicht das Gleiche wie Schrödingers Katze.
Es geht in beiden Fällen darum, ob sozusagen das menschliche Bewusstsein erst die Realität schafft oder nicht. Ob die Realität außerhalb des menschlichen Bewusstseins existiert.
Aber bei der Katze ist es doch so.
Das Ding bei Schrödingers Katze ist, solange die Schachtel zu ist,
ist sie
ist
gleichzeitig
sie
tot und lebendig. Genau. Aber das ist doch nicht das Gleiche wie, wenn keiner da ist, hat der Baum gleichzeitig ein Geräusch gemacht und kein Geräusch gemacht.
Doch.
Beim Baum wissen wir es halt nicht.
Ja, bei der Katze wissen wir auch nicht, ob sie lebt oder tot ist.
Aber bei der Katze behaupten wir, sie ist beides.
Der Baum macht auch ein Geräusch und macht kein Geräusch, wenn keiner von uns da ist.
Was glaubst du?
Ich glaube, der Baum macht ein Geräusch.
Weil es ist ja auch Physik, oder?
Eine Katze in einer Schachtel ist auch physikalisch tot.
Ja, weil sie da keine Luft kriegt.
Ja.
Nee, aber jetzt mal ehrlich.
Ja, wie was denn jetzt mal ehrlich?
Wenn die Katze dann noch nicht lange drin ist,
ich antworte dir ernsthaft und du sagst nicht jetzt mal ehrlich.
Na, weil das eine Quatschantwort war. Die Antwort
tut mir leid, dass du die nicht akzeptiert hast, aber war wirklich absolut ehrlich.
Aber wenn es dir leid tut, versuch's besser.
So leid tut's mir auch nicht.
Naja, also pass auf. Also, ich glaube.
Ja?
Naja, bitte nimm mich ernst.
Ich glaube, ich raste gleich aus. Fahr fort, Maria.
Ich fahre fort. Also, wenn zwei Dinge aufeinander knallen, machen sie ein Geräusch.
Zwei Ringe.
Dinge.
Ja.
Also das ist ja eine physikalische Wahrheit, oder?
Absolut.
Das heißt aber, dass wir, wenn der Baum im Wald umfällt, wir wissen, dass er ein Geräusch macht, auch wenn keiner da ist, das zu hören.
Wissen wir nicht. Ist ja dann keiner da, der das bezeugen kann.
Aber wir wissen es ja aus Fällen, wo wir es beobachtet haben.
Aber vielleicht ist es, wenn wir es nicht beobachten, nicht so. Darum geht's ja bei der
Fragestellung. Aber da geht's doch um eine physikalische.
Aber auch ein Lebewesen kann ohne Sauerstoff nicht überleben, ist auch eine physikalische.
Ja, uns hat ja bei Schrödinger nie gesagt, wie lange ist sie denn da drin schon.
Das hat doch damit nichts zu tun. Darum geht's da doch gar nicht.
Aber wenn ich sie da reinpacke,
ja,
dann weiß ich ja, dass die erste halbe Stunde die Chance, dass sie noch lebt, größer ist als nach 4 Tagen.
Das stimmt.
Ich verstehe das alles nicht.
Die Frage bei dem Baum ist ja, da geht's ja um Bewusstsein, da geht's ja nicht um physikalische Wahrheit. Weil auch, dass die Physik uns sagt, dass ein umfallendes Objekt ein Geräusch macht, wenn es umfällt, ist ja menschengemacht. Das ist ja eine menschliche Theorie. Menschlich-physikalische Theorie.
Gott oder was?
Nee. Das haben wir Menschen ja festgestellt in der Physik, dass Schall so funktioniert, dass ein Objekt auf ein anderes fällt und dann eben diese Schallwellen zu unserem Ohr transportiert werden. Das ist also, ne, so ganz blöd rudimentär gesagt. Und das haben wir ja als Menschen festgestellt. Also können wir es nur bei Bewusstsein festgestellt haben.
Ja.
Und das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht.
Aber haben wir es danach nicht physisch belegt mit irgendwelchen Schallwellen, die wir gemessen haben, die ein Gerät gemessen hat, nicht wir?
Aber ein Gerät, das wir gebaut haben, um das, was wir wahrgenommen haben, wahrzunehmen.
Aber dann glauben wir ja nicht an Physik.
Ne, das hat mit Glauben nichts zu tun, aber das ist ja, es geht um Bewusstsein. Es geht darum, dass all das basiert auf menschlicher Wahrnehmung. Und wir wissen ja, dass Tiere alles anders wahrnehmen, also andere Tiere alles, auch untereinander. Eine Fliege nimmt die Welt anders wahr als ein Panther.
Aber weil sie ganz andere Sinne hat.
Ja, und weil sie andere Sinne haben, weil das Bewusstsein anderes ist. Und darum geht's in dem Fall, weil dass der Baum dieses Geräusch macht und unsere physikalische Herleitung davon basiert alles auf unserem menschlichen Bewusstsein. Aber vielleicht stimmt das gar nicht.
Beziehungsweise
kann es da überhaupt eine objektive Wahrheit oder eine objektive Ansicht der Dinge geben? Wahrscheinlich nicht.
Also ich weiß nicht.
Ist halt so ein Gehirnknoten.
Und was bedeutet das jetzt für die offene Ehe dieser Person?
Also wir
deswegen aber mal interessant. Also was, weil ich habe da auch ein paar Gedanken zu, ist natürlich ungewöhnlich und keine Angst, ich sag sie schon noch. Aber was ist was würdest du sagen, wenn jemand sagt, wir leben in einer offenen Ehe, aber wir haben es seit 6 Jahren, also wir haben es nie praktiziert?
Finde ich überhaupt nicht, finde ich trotzdem überhaupt gar nicht anzuzweifeln. Also ich finde auch die offene Ehe und die öffnete Ehe dabei nicht anzuzweifeln, weil das findet ja auch noch woanders statt. Es geht bei einer offenen Ehe und bei dem Öffnen einer Ehe, finde ich, nicht nur um sexuelle Eskapaden oder wie auch immer man das nennen will, sexuelle Freiheit, sondern es geht ja auch um eine Vertrauensebene, die da aufgemacht wird zwischen den Eheleuten, die ja ganz interessant ist und ganz spannend ist. Also es gibt zum Beispiel auch, das lese ich auch oft bei so Dating-Profilen auf Field oder wo auch immer, dass Leute Solo-Poly sind. Und da würde man ja auch immer sagen, ja, okay, aber wenn du Solo-Poly bist, dann bist du halt solo. Ja. Also da, ich meine, klar, bist du als Single, ist jeder potenzieller.
Ja.
Also, aber trotzdem gibt es Leute, die das für sich in Anspruch nehmen, und ich verstehe das, weil das ein Mindset ist. Das ist
ja, weil sie dann natürlich auch ins Daten ganz anders reingehen. Also
genau,
wenn du das so als.
Genau. Und das, deswegen finde ich das überhaupt nicht weird oder ungewöhnlich oder nicht weniger eine offene Ehe als andere offene Ehen, in der beide irgendwie 12-mal am Tag irgendwo anders hingehen. Finde ich in der Wertigkeit genauso wie jede andere Version davon auch, wenn man sich darauf geeinigt hat und wenn man da irgendwie das für sich geclaimed und beschlossen hat und so. Und ich finde das auch, total gut, dass man, ich finde das auch von denen gut, dass die sagen, wir haben seit 6 Jahren eine offene Ehe, aber hatten beide noch nichts, aber wir leben in einer offenen Ehe. Das ist ja auch, das musst du ja auch ownen sozusagen.
Ja.
Und das machen, finde ich, ganz gut in so einem Fall.
Ich weiß, was ich daran so interessant finde, als wir unsere Ehe geöffnet haben, hatten wir ja auch noch nichts, beide. Also Wir sind ja nicht quasi, heute geht's los und dann haben wir sofort losgeknattert. Ja. Und ich habe mich aber dabei erwischt, wenn ich anderen Menschen davon erzählt habe, dass ich manchmal so angedeutet habe, dass schon was gelaufen wäre, damit die das ernst nehmen. Weil, und das ist natürlich total dumm, also eine totale... Also total dumm von mir, dass mir das wichtig ist und so, ne? Also, dass ich darauf überhaupt was gebe.
Einen Fick gibst.
Ja, ich wollte. Weißt du, Nils, einer muss sich ja hier um Hochdeutsch bemühen.
Und einer muss die Wahrheit aussprechen.
Oh. und weil ich glaube, ich habe dann so von mir von früher auf andere jetzt geschlossen, dass ich, wenn jemand sagt, ich lebe in einer offenen Ehe, und dann sage ich, ach cool und so, und dann, ja, aber wir hatten beide noch nie was mit jemand anders. Dann würde ich sofort denken, und das ist natürlich, ich entschuldige mich dafür, das ist totale Prägung und totaler Quatsch, aber es ist trotzdem so, naja, wartet's mal ab. Also bis es einer mal macht.
Ja.
Weil das muss man schon auch erleben. Das kann man nicht in der Theorie wissen, ob das okay ist für einen oder nicht. Mhm. Ich weiß mittlerweile, dass das nicht unbedingt stimmt und dass es auch Quatsch ist und nicht sozusagen, wie du sagst, völlig richtig sagst, die offene Ehe nicht ernsthafter oder weniger ernsthaft macht, ob man es praktisch oder theoretisch macht.
Ja.
Aber ich weiß, dass es mich am Anfang sehr beschäftigt hat und ich unser Rumgeknödel mit anderen Leuten vielleicht übererzählt habe, damit Leute mir das glauben, dass das funktioniert bei uns.
Ja.
Weil ganz viele Menschen unterstellen oder unterstellt haben, also das ist wiederum was ich erlebt habe, weil mir das auch so gesagt wurde, dass wir uns nur einreden, dass das für uns okay ist, und wenn wir das dann wirklich machen, dann finden wir das schlimm.
Ja, das sagen Leute oft, das ist so weird. Als würden sie das wollen.
Ja, voll. Voll. Und ich finde halt, ich habe mich davon auch, weil ich mit dem Thema auch noch unsicher war, weil wir da noch am Anfang waren, habe ich mich dann oft dazu hinreißen lassen, quasi zu erzählen, doch, haben wir schon ganz oft gemacht und war wirklich okay. Und dann haben es die Leute auch ernst genommen plötzlich. Ach so, echt, das ist ja krass. Und dann wollten sie plötzlich wissen, wie wir es machen. Aber vorher hat es einfach keiner ernst genommen. Ja, nee, dann macht ihr das. Dann habt ihr einfach eine Ehe, eine ganz normale monogame Ehe. So, weil lass sie mal 3-mal woanders vögeln und dann sag mir mal, wie du es findest. So, weißt du? Und mittlerweile sehe ich das ganz anders. Und deswegen glaube ich, also, was heißt glaube ich, aber deswegen empfinde ich es als völlig legitime Aussage zu sagen, wir leben in einer offenen Ehe, aber keiner hat noch bisher jemals was mit einem anderen gehabt.
Ja.
Weil ich mittlerweile weiß, wie das ist. Und ich merke, weil wir beide haben auch nicht besonders viel Sex mit anderen.
Ja.
Also muss man ja mal so sagen. Das kann man ja an einer Hand abzählen, die sehr klein ist. Ich glaube, so geht das nicht, ne? Das ist egal, wie groß oder klein die ist.
Ja.
Aber es hat sich so krass viel in unserer Einstellung und Sichtweise und auch Umgangsweise mit dieser Ehe verändert,
ja,
dass überhaupt nichts damit zu tun hat, ob wir mit anderen Leuten Sex haben oder nicht.
Ja.
Deswegen mittlerweile auch, aber ich habe diesen Coping-Mechanismus am Anfang so gehabt. Dabei hätte ich ja auch drauf scheißen können. Man kann ja eigentlich immer drauf scheißen, was andere über einen denken, aber es ist halt einfach nicht so leicht.
Jetzt ist die Fäkalsprache plötzlich in Ordnung, oder was?
Ja. Scheiße ist was anderes als Fick. Entschuldige bitte, aber diese Unterscheidung muss ich hier einfach treffen.
Ich habe
ich hätte mich jetzt nur noch mal im Kreis gedreht.
Es ist ja im Grunde nur dasselbe, was ich gesagt habe. Also das ist ja, ich finde das auch interessant. Ich habe vor kurzem mal so ein bisschen zurückgedacht und überlegt. Und dann ist mir eingefallen, vor circa 15 Jahren oder so, glaube ich, ist das schon her, habe ich mal auf so einer Party von einer Bekannten, habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, und dann wurde mir danach gesagt, dass ein Pärchen, die auch da waren, mit denen ich irgendwie kurz gelabert habe, in einer offenen Ehe leben würden. Und da war ich ja noch Single. Oh, ich muss niesen, warte mal. Vielleicht doch nicht.
Nils niest, oder vielleicht doch nicht. Guck mal ins Licht.
Jetzt muss ich wieder nicht niesen. Wo denn? In welches Licht denn? Jetzt muss ich nicht mehr niesen. Auf jeden Fall wurde dann gesagt, ja, die führen eine offene Ehe. Und ich weiß noch, dass mich hat das dann ganz fasziniert. Ich habe dann ganz viel über die nachgedacht und versucht im Nachhinein zu deuten, wie die da unterwegs waren. Und hab jetzt im Nachhinein dann auch mich daran erinnert, dass ich damals gesagt habe, so, es geht doch gar nicht und so, und wie soll das funktionieren und so weiter und so fort, dass ich da so super abwertend und skeptisch war, also für mich, ich habe es ihnen jetzt nicht gesagt,
auch.
Aber so.
Ich weiß genau, was du meinst.
Aber so habe ich drüber nachgedacht, und das ist aus zwei Gründen so lustig, weil erstens der offensichtliche Grund eben dieses Abwerten total lächerlich ist, weil es gibt ja viele, bei denen das funktioniert, bla bla bla. Da ist es klar. Aber noch interessanter fand ich diesen Aspekt, dass ich so im Nachhinein versucht habe, die zu deuten. Also so, also das ist ja etwas, was auch dumme heterosexuelle, homosexuellen vorwerfen, wenn die so sagen, so, oh, ich gebe mir mal Arsch meiner Wand lang. Dieses, dass man dem anderen unterstellt, dauer horny zu sein und alles
voll
nur noch in Sex einzuteilen.
Ja,
in
das
Sex
offene Ehe auch bedeutet,
einzuteilen,
dass alle einfach ganz viel Sex haben.
Ja, genau. Mhm. Da habe ich das letzte Mal
dass
gedacht,
man dann auch denkt, ah, wer von den beiden wollte das wohl mehr, die andere Person,
ja,
wollte
genau
das bestimmt gar nicht
da
so.
Da habe ich
mich
richtig dabei erwischt, wie dumm ich früher war und wie wenig ich darüber nachgedacht habe und wie unreflektiert ich über solche Sachen nachgedacht
habe. Ja, das ist nicht dumm,
hatte.
Das ist ja einfach, so sind wir halt aufgewachsen.
Ja, ja.
So wurde es uns halt erzählt.
Aber es ist interessant, dass das wie internalisiert das ist.
Voll. In meinem Bekanntenkreis gab es auch mal ein Pärchen, wo wir wussten alle, ist wirklich, also ich war gar nicht mit dem Pärchen befreundet. Ich habe die nur ab und zu mal auf Partys gesehen. Also ist so ein bisschen twice removed. Aber ich wusste von denen immer, dass die seit 10 Jahren keinen Sex hatten. Ist jetzt einfach irgendeine Jahreszahl, aber es war immer eine hohe Zahl. Und wir haben uns dann immer drüber lustig gemacht, naja, dann sind die halt befreundet und nicht zusammen. Sollte ihnen vielleicht mal jemand sagen. Und das finde ich heute so schlimm. Aber ich war fest davon überzeugt, dass sie sich nur was vormachen und dass sie eigentlich gar nicht zusammen sind.
Komisch, ne?
Also
wie
Sex hat für mich auch zum, also wenn du keinen Sex hast, bist du nicht zusammen.
Ja.
Was ja so, was bedeutet das?
Ja.
Also musst du einmal am Anfang, einmal am Ende, reicht das schon? Oder, und dann halt auch so dieses, für mich war es aber natürlich völlig okay, wenn ältere Leute, vor allen Dingen meine Eltern, keinen Sex haben. Also ab wann darf ich denn nicht mehr und darf trotzdem zusammen sein?
Ja, ja.
Weißt du, so, also, und ich war da, und ich war eine furchtbare Person sowieso. Ich versuche, eine bessere Person zu sein. Aber
du bist die beste Person und du kannst nicht so furchtbar gewesen sein, wie du tust.
Doch, war ich. Und ich habe dann einfach wirklich so, für mich war das halt einfach wahnsinnig lustig, sich über die auch lustig zu machen, so als wären die einfach zu doof, zu checken, dass sie nicht zusammen sind, weißt du?
Ich bin dann auch mal, auch schon einige Zeit her, lange vor dir auch mal in so ein beginnendes Polykonstrukt geraten.
Lange und, vor mir. Mhm.
Na, schon ein paar Jahre vor dir. In so ein beginnendes Polykonstrukt geraten und da bin ich damals auch schnell raus, weil ich das auch gar nicht.
Ja, aber da ging es ja aus viele Reden. Das ist ja für dich nichts.
Ja, ja, klar gibt es ums viele Reden, aber es war auch irgendwie, ich habe lustigerweise, habe ich nämlich auch nochmal zuletzt drüber nachgedacht, ich habe dann immer von meinem geistigen Auge den Film abgespielt, wie ich das versuche, jemand zu erklären, wie ich das versuche, so Freunden dann vorzustellen oder so. Und da habe ich mich so vor…
Ohne auch gejudged zu werden.
Ja,
ne?
Da habe ich mich so vor gefürchtet, dass ich da auf gar keinen Fall drüber nachdenken wollte, ob das für mich überhaupt in Frage käme oder so.
Ja, ja, das ist es ja. Also
dumm.
Ja, ja, ist aber ist dumm. Man dann?
Ja, ist man dann.
Also man ist vor allen Dingen so, man weigert sich zu glauben, dass es andere Konzepte gibt oder dass andere Konzepte auch gut sind außerhalb von dem, was man selbst lebt. Weil man, weil A, müsste man sich dann hinterfragen, sein ganzes Leben hinterfragen, man müsste sich vielleicht eingestehen, dass man Dinge falsch betrachtet hat oder dass es andere besser haben, dass andere freier sind, weil sie mutiger waren. Und das sind ja alles Fragen, die will man sich nicht stellen. Man muss ja eh schon Miete zahlen und sich darum kümmern, irgendwie vielleicht ist ein Elternteil krank und so. Also das, dafür hat man einfach überhaupt keine emotional-psychischen Kapazitäten, um sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Und dafür habe ich auch einen Softspot. Ich finde es nicht okay, weil ich finde, man sollte, damit die Gesellschaft nach vorne kommt, damit wir uns alle weiter bewegen. Aber ich habe auch einen Softspot dafür, weil es so anstrengend ist, zu überlegen, ob das Ganze, und ich übertreibe jetzt, das ganze Lebenskonstrukt, was man hat, falsch ist vielleicht.
Ja.
Oder nicht vielleicht nicht falsch, aber vielleicht zu eng ist man spießig und weiß es nicht, ist man irgendwie. Und ich finde auch übrigens, Poly anzuerkennen als gleichwertig, gleichwertiges Lebenskonstrukt oder offene Ehe als gleichwertiges Lebenskonstrukt, genauso wie alle Arten sich zu verlieben oder auch nicht zu verlieben. Also auch Asexualität ist auch genauso viel wert wie Hypersexualität. Und um das sozusagen, also wenn man das irgendwie schafft anzuerkennen, heißt es auch noch nicht automatisch, finde ich, dass man sein eigenes Leben ändern muss. Also die Leute, ja, das ist ja halt auch immer das so, was wir manchmal auch geschrieben kriegen, so ja, eine normale, in Anführungsstrichen, das Wort ist ja auch total bescheuert dafür, aber eine sehr konservative, nee, ist auch nicht richtig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt benutzen soll für ein Wort, aber eine monogame Ehe, die einfach zwei Leute, cis, männlich, weiblich, immer zu zweit, fertig. Was habt ihr denn da dagegen? Da haben wir gar nichts gegen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Also wir leben das ja auch nahezu. Aber ich würde mir halt wünschen, dass man anderen Arten zusammenzuleben offen begegnet und die nicht weniger wert sind. Und das vor allen Dingen auch, und das ist das, was du auch gesagt hast, dass man es glaubt, dass die Leute da glücklich sind.
Ja.
Ich habe ja auch immer gesagt, trotz unserer offenen Ehe, dass ich mir Polygamie überhaupt nicht vorstellen kann. Aber ich meine, wer weiß. Am Ende lerne ich vielleicht jemanden kennen, den ich total mag und wo irgendwie eine besondere Beziehung besteht und ihr beide versteht euch auch und wer weiß, wo wir dann landen. Also kann man ja nie vorhersehen. Wenn man sie erstmal geöffnet hat für Sachen, ist ja so viel möglich. Also ich verstehe auch, dass es verängstigend ist. Weil, ja, weil es auch Arbeit ist, sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist einfach anstrengend. Also ich fand es zum Beispiel, ganz anderes Beispiel, aber für mich ein ähnlicher Prozess. Ich fand es wahnsinnig anstrengend, als wir beide zusammengekommen sind und du mich damit konfrontiert hast, dass die DDR kein guter Ort war. Weil ich rückwirkend meine komplette Kindheit hinterfragen musste.
Ja.
Ob ich will oder nicht. Und der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, der mich gemacht hat, in dem meine Eltern gelebt haben, in dem meine Eltern auch vermeintlich glücklich waren und in dem wir alle, meine Familie, wo wir alle herkommen, das soll ein schrecklicher Ort gewesen sein. Das fand ich ganz schwierig mit mir auszumachen und da habe ich richtig lang gebraucht und habe mich auch ganz lange gewehrt, weil das bedeutet, dass ich einen dunklen Schatten über etwas legen muss, an was ich immer gerne denke eigentlich, weil ich eine schöne Kindheit hatte. Und da habe ich mich ganz lang gewehrt und jetzt mittlerweile ist es auch okay und ich sehe es auch viel kritischer und bin damit auch fein, weil ich trotzdem ich bin und so. Aber dieser erste Impuls, das erklär mir nicht, dass was anderes, was ich gerade nicht mache, genauso gut ist, weil dann müsste ich mich fragen, ob das, was ich mache, das ist, was ich will.
Aber dass du jetzt die DDR in diese offene Ehe-Sache mit reinbringst, ist irgendwie wegen FKK oder was?
Ja, genau. Ja, ja, offene Ehe und FKK ist auch synonym im Prinzip. Nein, aber ich habe da halt einen Softspot für, dass das schwierig ist. Also weil vor 10 Jahren, wenn du mir gesagt hättest, offene Ehe, super Ding, hätte ich gesagt, nee. Auf keinen Fall.
Ja.
Also Angst ist einfach.
Hm?
Angst.
Hm.
Ist einfach ein großes Thema.
Aber abschließend kann man sagen, wir shippen das sehr, dass die beiden sagen, wir haben seit 6 Jahren eine offene Ehe und haben aber beide noch nichts gemacht.
Ja.
Und haben trotzdem eine offene Ehe.
Voll.
Da sind wir 100% Support.
Ja, wir sind Support. Wir sind ja, also ich lerne ja auch immer noch neue Sachen kennen. Es gibt immer noch Sachen, wo ich so denke, oh nee, auf keinen Fall. Und aber auch da merke ich dann bei einigen Dingen, dass ich mich da langsam für so aufweiche. Also egal, was es ist im Leben. Und dieses immer weiterentwickeln, das finde ich immer so interessant, wenn Leute so anfangen, auf irgendwas zu bestehen und dann so, Ricky Gervais zum Beispiel ist für mich ein gutes Beispiel. Früher war der sehr progressiv und hat irgendwie nach vorne geguckt und hatte Ideen und auch für Gesellschaften, die wo man noch gar nicht war teilweise und was aber total interessant war. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo man, glaube ich, ich weiß nicht, ob der evolutionär ist, wenn man so ein bestimmtes Alter übertritt, wo es einem schwerer fällt, sich immer aktuell auf dem Laufenden zu halten mit, wie die Gesellschaft nach vorne geht. Und dann kommt auch so ein bisschen Angst dazu, dass man vielleicht ein bisschen als dumm rüberkommt, wenn man einen Fehler macht, beim Gendern zum Beispiel oder so. Und dann fängt man plötzlich so an, defensiv zu werden und sich zu weigern und dann wird das immer schlimmer. Und er ist einfach vor 20 Jahren stehen geblieben. Und es ist aber nicht mehr vor 20 Jahren. Und jetzt finde ich sie einfach nur noch pathetic, wenn ich ihn höre. Weil ich so denke, mein Gott. Und du glaubst wirklich in der Schlauheit, die du ja doch in dir hast, dass dieses Stehenbleiben und auf dem Alten bestehen, dass das ist, was irgendwann wiederkommt oder wo dir irgendwann jemand Recht gibt? Wahrscheinlich ja nicht.
Und dann macht er einfach nur noch Obstgarten.
Jetzt wäre es eigentlich schön, wenn der Abspann kommt.
Nein, aber, oder? Naja, er kriegt ja für diese rückständigen Ansichten ja riesigen Applaus. Also es gibt ja einen großen Teil der Gesellschaft, der auch will, dass alles wieder zurückgedreht wird und dass alles irgendwie wieder ist wie vor 20 Jahren. Und
so. Aber das ist ja nie passiert. Das heißt, also in der generellen Entwicklung.
Ja, aber das sind ja die Kämpfe, die wir gerade kämpfen. Das sind ja diese Kulturkämpfe, die wir gerade kämpfen. Das, und die, glaube ich, eigentlich schon immer auch gekämpft wurden, nur jetzt gerade durch verschiedene Verstärker mit härteren Bandagen, aber der grundsätzliche Kulturkampf ist ja immer, dass es immer welche gibt, die wollen, dass es so ist, wie es früher nie war, im Grunde genommen, so eine Fantasie von früher,
ja,
wieder eintritt, und andere, die sagen, naja, aber kriegst halt die Tube nicht wieder in die Zahnpasta nicht wieder in die Tube zurück. Und das ist ja
oder
der Grund.
Oder die Tube in die Maschine.
Die Tube in Schrödingers Katzenkiste. Und das ist ja der grundsätzliche Konflikt.
Aber weiß man nicht, also ich denke dann immer so, also ich hatte mit sehr schlauen Menschen zuletzt ein Gespräch übers Gendern. Oder vor allen Dingen über Pronomen eigentlich. Und die haben es einfach nicht eingesehen. So, warum, also für die war es einfach nicht richtig, das jetzt zu machen, dass wir das jetzt alle machen müssen.
Ja.
So komplizierte Pronomen lernen.
Ja.
Ich denke, ja, also wir haben ja keine ganz, also so, ne? So kompliziert ist es ja nicht. Aber und da hatte ich dann, irgendwann habe ich die so angeguckt und hab gesagt, und das ist kein richtiges Argument, aber irgendwie schon, glaubt ihr, dass die sind auch beide älter als ich.
Ja.
Glaubt ihr, und Männer, muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, weiße, ältere Cis-Männer.
Wenn du jetzt noch einmal wieder ansetzt und das dann wieder unterbrichst, weil du noch irgendein Attribut für sie vergessen hast, dann ist diese Episode sofort zu Ende.
Ja?
Ja.
Okay. Puh. Also gar kein Danger Space heute hier. Richtiger Danger Space. Und da habe ich in dem Moment gedacht, ich bin die 10, 15 Jahre jüngere Frau, bisexuell. Wenn man jetzt mal so guckt, wie die Geschichte sich in den letzten 100 Jahren bewegt hat. Wer hat jetzt hier wahrscheinlich eher recht? Ihr oder ich? Wer ist wahrscheinlich näher an dem dran, was in 10 Jahren eine ganz normale Realität sein wird? Und wer wird einfach komplett abgehängt sein? Ihr oder ich?
Ja, aber das ist, du hast natürlich recht.
Ich habe auch andere gute Argumente gehabt.
Ne, das
aber,
ist egal.
Aber das
ist
war so ein bisschen
egal,
so ein Sentiment,
egal,
weißt du?
Ja, aber es ist so. Also du hast ja auch recht, aber ich finde, die Gesellschaft hat verlernt, dass Recht zu haben nicht immer der erstrebenswerte Zustand ist. Es geht nicht immer darum, Recht zu haben. Es geht darum, auch Leute mitzunehmen. Und besonders wir Privilegierten müssen für die, die nicht so privilegiert sind, die anderen Privilegierten mitnehmen und denen sagen, mach doch mal die Augen ein bisschen auf. Du bist doch gar nicht so ein Arsch. Sei doch mal ein bisschen offener. Weil ich finde, so dieses du hast nicht recht und das ist irgendwie Quatsch, was du sagst, das ist irgendwie, das haben wir jetzt lange gemacht und da kommen wir irgendwie auch nie weiter mit.
Ja, ich glaube, also voll. Das ist auch kein einzig gutes Argument, was ich hatte, sondern wir haben lange diskutiert, ich hatte sehr, sehr viele gute Argumente und das war nochmal so ein Bauchgefühl, was ich so mitgeben wollte, ja. Also meine Hoffnung war, dass es vielleicht so einen Moment gibt in deren Köpfen, dass sie denken, warte mal, vielleicht sind wir gerade die was versuchen zurückzuhalten und checken hier was nicht, was einfach eine natürliche gesellschaftliche Entwicklung ist, hin zu mehr Diversität. Wenn wir uns mal so die letzten 100 Jahre angucken, wir sind noch lange, wirklich lange nicht da, wo wir sein wollen. Und es gibt ja immer, je größer eine Bewegung wird, desto größer wird die Gegenbewegung. Und ich glaube auch, dass es schwieriger wird und dann gibt's auch Schritte zurück, so siehe USA und die Gesetze, die teilweise in Staaten erlassen werden. Aber generell glaube ich, wenn wir jetzt 50 Jahre in die Zukunft springen würden, dann wären wir nicht 50 Jahre in der Vergangenheit wieder. Also ich glaube, dass die Welt offener und diverser wird und dass Sprache sich verändert und dass wir uns auf mehr Optionen als binär anpassen.
Ja.
So. Und du hast natürlich recht, als Einzelargument wäre das absolute Horror. Aber das war quasi am Ende so, dass ich Ihnen das mal mitgegeben habe, mal so als Perspektive von außen. Also rein von der Demografie her, wie wir hier sitzen und wer ist wahrscheinlich die Person, die, also dass sie das als zusätzlichen, wie gesagt, ich habe auch viele andere Argumente gehabt, das können wir auch vielleicht gerne mal in einer anderen Sendung besprechen. Was man da auch
in einer deiner Spezialsendungen.
Nein, aber was man für Argumente auch mal mitnehmen kann im Streit mit Familien und Verwandten über Gendern und so weiter und Pronomen. Und das war so ein Gedanke, den ich hatte, wenn ich jetzt, weil ich merke das, wenn ich mit jüngeren Menschen rede, von denen ich weiß, dass sie sich mit bestimmten Themen beschäftigen und dass sie so generell ähnliche Werte auch haben wie ich. Und dann sagen die was neu ist und in meinem Bauch auslöst, oh, das müssen wir jetzt auch noch so, dann gehe ich wirklich generell davon aus, dass ich wahrscheinlich Unrecht habe. Und dass das, was ich jetzt gerade super anstrengend finde und eigentlich gerne verhindern will, weil es auch wieder Veränderung bedeutet, ich muss was Neues lernen, ich könnte Fehler machen und so, dass ich das wahrscheinlich wir alle in 3 Jahren automatisch machen. Wie es beim Gendern am Anfang mir auch total unangenehm war. Und ich vertraue dann eher auf die jüngeren Leute. Wenn die sagen, das machen wir jetzt, dann machen wir das jetzt. Und dann muss ich halt da durch. Weißt du? Und je älter ich werde, desto schwerer fällt mir das auch. Was, glaube ich, einfach ist, wenn man älter ist, fällt es einem ja auch schwerer, eine Sprache zu lernen. Also ich glaube, das ist einfach eine Veränderungssache, die dann einfach schwieriger ist. Aber und ich glaube, dieses Sentiment wollte ich so nach oben weitergeben, so, dass man doch vielleicht kurz mal innehält, wenn jüngere, diversere Menschen einem irgendwie was sagen, was gerade in der Gesellschaft passiert, dass man sagt, vielleicht gehe ich da mal mit. So. Aber klar, du hast natürlich recht, generell das Recht und Unrecht haben, sondern man sollte sich da ein bisschen mehr an die Hand nehmen.
Ja, ach, ich habe auch noch keine gute Lösung gefunden, aber irgendwie.
Nee, hat ja niemand. Ist auch schwierig.
Ich bin in letzter Zeit irgendwie so drauf, dass ich denke, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Ich bin bisher irgendwie nicht weit gekommen.
Für was? Einen anderen Weg für was?
Alles.
Oh, aber bleiben wir zusammen?
Ja, wir bleiben zusammen. Und ich will nach wie vor eine diverse Gesellschaft, in der irgendwie alle die gleichen Rechte haben und in der vor allem irgendwie Armut ernst genommen wird und bekämpft wird und so weiter und so fort. Also das will ich alles nach vor. Ich zweifle meine Methoden an, wie wir da hinkommen. Und da denke ich in letzter Zeit viel drüber nach. Heute habe ich einen Freund von mir outgecallt, der einen wirklich beschissenen Text geschrieben hat. Der hat einen ganz, ganz schlechten, einen wirklich miserablen Text geschrieben, der auf sehr vielen Ebenen zu kritisieren ist und viele Leute machen das auch. Weil da Sachen drin sind, die alle nicht okay sind. Und ich habe den dann so ein bisschen outgecallt, aber ihm gleichzeitig versichert, dass ich ihn mag. Und dadurch ist meine Kritik nicht sehr scharf geworden. Also ich habe zwar schon versucht, den Hauptkritikpunkt irgendwie zu betonen und zu unterstreichen und so, aber dadurch, dass ich ihm gleichzeitig in dem gleichen Statement, das ich ja geschrieben habe, versichert habe, dass er mir wichtig ist und dass ich ihm nur schreibe, weil ich ihn mag, habe ich mein eigenes Argument geschwächt. Habe das aber trotzdem so gemacht, weil ich gedacht habe, im Longtail, also am langen Ende,
ja, ich finde
Longtail irgendwie so ein scheiß Wort, deswegen habe ich es jetzt nochmal so auf Deutsch gesagt.
Aber beides zu sagen ist noch schlimmer.
Ja, okay.
Mittelfristig. Oder langfristig, komm du an,
oder
worauf du jetzt hinaus willst.
So, absolut, auf jeden Fall auf irgendeine Art fristig, wird es dafür sorgen, dass er das, wenn er das nächste Mal so einen Text schreibt, vielleicht ein bisschen mehr überdenkt, als wenn ich jetzt von richtig harte Kritik geschrieben
ja,
hätte.
Ja, weil dann wird der nächste Text nämlich noch doller. Weil er dann nämlich
ja,
in die
oder,
Defensive
genau,
geht.
Ja, oder,
weil er
oder
dann
ist,
bockig wird.
Ja, oder ist einfach, denkt einfach, was für ein Scheiß. Und
hat er eigentlich reagiert?
Er hat reagiert. Er hat mir auch geschrieben, so, er findet das gut, dass ich das kritisiert habe und so weiter und so fort, bla bla, irgendwie so. Ich glaube, er wollte mir so ein bisschen noch sagen, dass er es immer noch nicht so sieht wie ich oder dass er es nicht so nachvollzieht. Aber ich denke trotzdem, dass ich ihn irgendwie auf irgendeine Art erreicht habe mit meiner Kritik. Und da denke ich ganz viel drüber nach, wie ich das machen kann, dass ich mich einsetze für andere Gruppen, bei denen das irgendwie gerade wichtig ist. Und
die Leute mitnimmst.
Und die Leute mitnehme.
Mhm. Da denke ich auch oft drüber nach. Ich finde aber auch, Leute machen das schon sehr toll im Internet. Und die finde ich dann, ich folge einigen von denen, also zu verschiedensten Themen auch. Und da kann man sich gute Inspiration holen, wie man das machen kann.
Naja. Aber das ist irgendwie, ich musste einfach einen anderen Weg finden. Das habe ich heute mal ausprobiert und das war irgendwie ganz gut. Also es geht ja auch nicht immer, es war jetzt auch einfach Zufall.
Also du meinst, warte mal, du hast sozusagen, vorher wärst du aggressiver reingegangen und diesmal hast du quasi gemischt, entgegenkommen
genau.
Mit, so geht's aber nicht.
Genau.
Mhm. Und früher hättest du gesagt, ey, das ist einfach scheiße.
Früher hätte ich alles, was ich daran scheiße fand, aufgeschrieben und gesagt, das ist ja totaler Müll. Also das kann man auch nur sagen, wenn man von gestern kommt oder irgendwie so.
Also du streichelst eine Wange und gibst der anderen eine Backpfeife.
Und zwar gleichzeitig. Nee, aber irgendwie.
Mach
also,
das mal.
Das ist wahrscheinlich auch noch nicht der hundertprozentige Weg, aber irgendwie ich suche neue Ansätze und ich suche neue Ideen.
Ich bin aber froh, dass du das sagst, weil ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass es darauf hinausläuft, dass du radikaler werden willst oder wütender oder aggressiver oder so.
Ich finde, ich war an einem Punkt, wo ich gedacht habe, dass ich nicht mehr wütender werden kann. Also wo ich einfach gedacht habe, das kann alles nicht wahr sein.
Mit dem Text?
Nee, nicht mit dem Text. Also grundsätzlich mit irgendeiner Stimmung oder so. Und ich merke auch, dass ich zwischendurch immer noch mal wieder wütender werde, so über das, was abgeht und das, was irgendwie, was schief läuft. Und es wird auch kein leichtes Jahr mit diesen Landtagswahlen und der AfD und dem ganzen Scheiß.
Und auch den USA-Wahlen.
Und den USA-Wahlen. Also da wird noch einiges, wird noch die eine oder andere Kröte zu schlucken sein. Und es wird, wirklich übel für viele. Und da graut mir ein bisschen vor, aber all unser aggressives Gebaren den Menschen, die sowas supporten gegenüber, hat nichts gebracht, hat zu nichts geführt, hat nur zu dieser Verhärtung der Fronten geführt,
absolut.
Hat nur zur Abkapselung geführt und so. Und ich erwarte auch im Leben nicht, niemals, 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 dass Betroffene irgendwie Verständnis zeigen oder irgendwie, dass Betroffene oder Marginalisierte sagen so, ja, auch du Armer und so. Auf gar keinen Fall, das will ich nicht missverstanden wissen, das ist ganz wichtig, glaube ich. Und diese Wut, die da von den Menschen kommt, die von sowas betroffen sind, die ist wichtig und richtig und die soll ihren Platz haben und so weiter und so fort. Aber ich in meiner Luxusposition als privilegierter Mensch muss ich andere Wege finden, da irgendwie zu wirken. Und
aber du redest jetzt ja davon auch, eine Person, die du magst,
ja.
Die schlau ist.
Das ist ein Sonderfall, ja, das ist ein
Sonderfall. Ja, aber solche Fälle gibt es ja viel im Internet. Also ich finde, mir fällt wirklich oft auf in letzter Zeit, dass Menschen, die mir sehr nahe stehen, die ich sehr mag, also aus meiner Perspektive muss man ja auch sagen, an der einen oder anderen Stelle irgendwie falsch abgebogen sind im Kopf und Quatsch erzählen.
Ja.
Aber das ist natürlich, so sehe ich das, vielleicht denke ich auch Quatsch.
Ja.
Aber trotzdem sind die generell, mag ich die noch sehr gerne. Ja. Und ich finde sowas, also da kann man ja durchaus anstecken. Ja. Also, und da geht's ja um das, wenn jemand wirklich richtig was Schlimmes macht, darum geht's ja jetzt gar nicht.
Naja, denke ich auf jeden Fall viel drüber nach. Aber wie sind wir da denn drauf gekommen? Das weiß ich, wo sind wir denn da jetzt abgebogen?
Also, ich glaube, es ist eine Mischung aus Schrödingers Katze und 6 Jahre offene Beziehung ohne Sex.
Ja.
Ich glaube, das ist die Mischung.
Bei 6 Jahre offene Beziehung, keiner merkt.
Ja.
Guter Buchtitel.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Stell dir vor, es ist offene Beziehung und keiner hat Sex. Deiner ist besser.
Was ist deine Liebestellung? Beide unten.
Ja, das hatten wir ja. Und einer schnarcht. Nee, beide.
Ist egal. Vielleicht auch lieber gar keiner von beiden.
Ja.
Also wenn es wirklich schön sein soll.
Und auf diese wirklich geniale Note, muss man an der Stelle sagen, enden wir unsere heutige Folge, die etwas Besonderes ist für die, weil ob ihr es jemals seht oder nicht, ist noch völlig unklar, aber wir wurden gefilmt.
Ja. Wir haben es für eure Guckaugen gemacht.
Ja. Ja. Wie war das für dich? Anders als sonst?
Ja, total.
Wirklich? Mhm. Schlecht oder gut? Oder nur anders?
Weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen anstrengender.
Ja?
Ja. Mhm. Aber ich finde, wir können es zwischendurch mal machen. Also okay. Wir müssen es nicht jedes Mal machen, aber ich finde,
wir müssen es jetzt jedes Mal machen. Jetzt.
Ich finde, wir können es zwischendurch mal so als Gag machen.
Okay. Freunde?
Wie fandst du es?
Ich fand 5 Minuten komisch und dann habe ich es vergessen.
Aber jetzt hast du wieder dran gedacht.
Ja, ich wollte einfach nur mal einschicken.
Hast du es also doch nicht vergessen?
Nein, ich habe gelogen. Und mit diesem noch viel genialeren Ende schicken wir euch in diesen Tag, in diese Nacht, was auch immer.
Hä?
Ist ja auch in Australien jetzt gerade, weiß ich auch nicht, anders.
Wow. Und du willst also jetzt auch noch ein genialeres Ende machen.
Ja, du musst diese An- und Abmoderation musst du machen.
Ja. Leute, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Hier, wenn niemand wird verurteilt.
Unterstützt uns auf Patreon.
Unterstützt uns auf Patreon. Unterstützt uns auch durchs Weitersagen. Unterstützt uns durch Kommentare. Unterstützt uns vor allem durchs Teilen in Insta-Stories auf TikTok. Teilt diesen Podcast. Jetzt ja auch Videos. Vielleicht gibt es jetzt teilbare Videos. Teilt wie Sau. Das unterstützt und hilft uns auch sehr.
Hashtag teilt wie Sau.
Hashtag teilt wie Sau, weil wir wollen, dass viele Leute das hier hören können und mit uns darüber quatschen können. Und ja.
Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, im neuen Jahr wird es wahrscheinlich WIMA-Folgen geben im Rahmen dieses Podcasts. Ob die auf Patreon, auf Apple Channel, frei zugänglich, teilweise, ganz, halb, wissen wir noch nicht. Aber WIMA ist back.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Also zu 50%.
WIMAFs Kiste. Ist WIMAF, ja. Lebt WIMAF noch? WIMAF lebt und ist gleichzeitig tot.
Ja, WIMAF ist alles. Ja. Hashtag WIMAF ist alles.
Ich hab dich wahnsinnig lieb.
Ich hab dich ultra lieb.
Ich hab dich aber noch ein bisschen mehr lieb, glaube ich. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.